Es wäre um einiges gescheiter, auf unserem Planeten richtig, richtig, richtig gut aufzupassen und den richtig, richtig gut zu behandeln, weil so einen tollen Planeten wie diesen wird es wahrscheinlich in unserer Umgebung nicht geben.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Ich bin richtig gehypt, ich bin ehrlich. Ich bin über mich, ich bin Romans, ich bin ein sehr großer Physik-Fan. Ich lieb's. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gehypt, dass es dieses, dass das der Podcast heute stattfinden kann. Ich finde das nämlich einfach unfassbar toll. Auch wenn es sehr viele aus der Redaktion gibt, die jetzt mit nicht so viel anfangen können. Und deswegen umso schöner ein Hallo an alle Leute, die Astrophysik-Fans sind, die sich für den Weltraum interessieren, die sich für die Astronomie interessieren. Ich gehöre dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Interview mit dir, Lisa, heute. Möchtest du dich einmal sehr vorstellen?
Okay, hallo, hallo alle. Ich heiße Lisa Kaltenegger. Ich bin die Direktorin vom Carl Sagan Institut hier an der Cornell Universität. Das ist eine amerikanische Universität, Upstate New York. Das heißt von New York nach Toronto, so die Mitte zwischen den zwei Städten. Das heißt, wir sind hier in einer wunderschönen Gegend mit ganz vielen Wasserfällen und einer großen Universität. Und hier suchen wir nach Spuren vom Leben im Weltall.
Ja, wie toll. Ich finde das richtig cool. Was ich mich da so frage, also erstmal die erste Frage. Wir sind Menschen, wir leben im Sonnensystem. Gibt es noch andere Lebewesen bei uns im Sonnensystem?
Die Frage ist total spannend und was ich so super finde, ist, dass wir es noch nicht wissen, aber jetzt gerade die Sonden bauen, die zu den anderen Objekten im Sonnensystem fliegen können, um nachzuschauen. Weil in unserem Sonnensystem ist es so, dass die spannendsten Orte, wo es vielleicht Leben gibt, auch welche beinhalten, wo oben so eine Eisschicht drauf ist und unten Wasser. Das sind diese Eismonde. Einer kreist um den Jupiter, das ist dieser riesige Planet bei uns im Sonnensystem, und einer kreist um den Saturn, das ist der mit den ganz vielen hellen Ringen. Und da ist es natürlich so, dass wir nur beim Draufschauen aufs Eis Schwierigkeiten haben zu sagen, da drinnen im Ozean könnte es jetzt was geben. Das heißt, wir machen jetzt gerade, also in Europa und in Amerika und ganz weltweit, bei Astronomie und solche Sonden zu bauen, solche Satelliten zu bauen, besonders auch Sonden, die zu anderen Planeten fliegen, das ist ein internationales Team. Das heißt, es macht jetzt nicht nur Amerika, das macht nicht nur Europa, sondern da arbeiten ganz, ganz viele Leute von der ganzen Welt zusammen. Und jetzt ist es so, deine Frage, Leben im Sonnensystem, tolle Frage, fragen wir uns auch, fragen sich ganz, ganz viele Wissenschaftler überall. Und wir bauen eben jetzt diese Sonden, um zu diesen verschiedenen Monden und Planeten hinzufliegen. Mars ist natürlich auch einer, wo nach Leben gesucht wird. Und diese Eismonde. Und da schicken wir jetzt Sonden hin, um rauszukriegen, ob dort vielleicht auch etwas herumkriecht, atmet und ob wir vielleicht doch nicht allein sind im Sonnensystem.
Welche Frage da bei mir hochkommt, ist, also wir auf der Erde, wir sind hier geschützt durch uns, durch unsere Atmosphäre und deswegen die kosmischen Strahlung, die erreichen uns hier ja auch auf jeden Fall nicht. Aber wie sieht es auf dem Mond aus? Weil die kosmische Strahlung ist ja durchaus schädlich für uns, für Eizellen, also für jegliche Form von Leben. Wie krass würden die kosmische Strahlung diese Lebewesen auf den anderen Monden beeinflussen?
Da ist es total spannend, das natürlich ist ja ganz logisch, wenn wir denken, Leben im All, denken wir mal als Erster an uns. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen, wo wir gemütlich leben könnten, ohne dass uns was passiert, versus, wo sich Leben entwickeln kann, dass sie schon immer diese zum Beispiel Strahlung aushalten hat müssen. Das heißt, zum Beispiel, wenn du unter einer Wasserschicht bist, also zum Beispiel im Ozean, dann wird die Strahlung vom Wasser abgehalten. Das heißt, es könnte leicht Leben geben, auch in seiner ganz großen Strahlungsumgebung, das halt unter Wasser ist oder unter dem Boden. Einfach eine große Gesteinsschicht, die tut es auch abhalten, also eine Bodenschicht. Und darum, weil super Frage, ist jetzt, wenn wir zum Mars fahren, ja, oder wenn wir zum Mars fliegen, es versucht jetzt dieser Mars-Rover, tun ja immer ein bisschen schaufeln. Sie versuchen in den Boden reinzukommen, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Leben viel geschützter wäre im Boden, im Untergrund. Und auf der Oberfläche haben wir kein Leben gefunden bis jetzt am Mars, aber das heißt noch lange nicht, dass es vielleicht unterirdisch was geben könnte, das sich eben von der Strahlung schützt, nach unten runtergebuddelt hat oder halt nie rausgekommen ist. Und bei diesen Eismonden mit dieser riesigen Eisschicht und Wasser, da werden auch die Strahlung wäre eben abgeschirmt durch dieses Eis und durch dieses Wasser. Und dann kann man ja davon ausgehen, sollte es, und das ist die wissenschaftliche Antwort, weil wir wissen nicht, ob es Leben schon im All gibt, sollte es da draußen Leben geben, dann kann sich das natürlich auch genau für die Bedingungen entwickeln, die es dort gibt.
Wie könnten wir uns die Lebewesen, die in diesen Eisschichten leben, beziehungsweise unter diesen Eisschichten leben, vorstellen? Es ist dann mehr so in die Richtung die Bakterien, so die so ganz winzig sind, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen könnte, oder könnten das schon so riesengroße Unterwasserwesen sein, wie Wale zum Beispiel oder kleinere Sachen als Wale?
Also ich muss sagen, ich kann die Frage mit voller Begeisterung an dich zurückgeben. Da musst du rauskriegen, wie das geht. Und an jeden, der jetzt zuhört und uns helfen mag, weil das sind komplett offene Fragen. Wir haben keine Ahnung. Aber das Wichtige ist, wenn wir nach Leben im All suchen, muss jetzt nicht nur ein Astronome sein, sondern wir brauchen auch die Biologen, die Chemiker, die Ingenieure, also ganz, ganz, ganz verschiedene Wissenschaftsbilder. Weil wenn du mich fragst, wie kann sich Leben entwickeln unter anderen Bedingungen, ohne dem ganzen Biologiewissen, weil ich bin ein Astronome, werde ich dir wahrscheinlich nicht gute Antworten geben können. Aber ich kann mir einen Kollegen von der Biologie nehmen und sagen, okay, du kriegst jetzt die Frage und der wird wahrscheinlich sagen, ich brauche jetzt kluge junge Leute oder neugierige junge Leute. Das ist das Wichtigste in der Wissenschaft, ist Neugierde, die mir helfen, das rauszukriegen. Also gebe ich die Frage mit voller Begeisterung an dich zurück. Was glaubst du? Und es ist okay, wenn man die Antwort noch nicht hat, weil das ist Wissenschaft.
Das ist eine sehr interessante Frage. Wenn ich mir darüber nachdenke, wir haben hier die biologischen Grundvoraussetzungen für Leben hier auf der Erde. Aber auf anderen Planeten muss es ja wahrscheinlich anders sein. Weil sind Lebewesen wirklich an diese Grundvoraussetzungen gebunden oder können es auch anders entstehen? Weil wenn der Weltraum wirklich nur aus menschlichen Lebewesen wie unserem Planeten entstehen, unserem hier lebenden Planeten, nicht Planeten, sondern Lebewesen entstehen würde, dann würde es gar keinen Sinn ergeben, weil dafür ist das Universum viel zu groß. Das heißt, irgendwo muss noch andere Form von Leben entstehen. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, da meistens ja auch alles Zufall ist, muss es auch auf andere Art und Weisen entstehen können. Nur wir würden es nicht wissen, weil wir ja diese einen biologischen Voraussetzungen haben. Wissens, ich glaube, da gibt es schon Größeres. Es muss größere Sachen geben. Aber bis die auch bei uns im Sonnensystem geben würde, das ist so die andere Sache.
Und ich glaube, da hast du jetzt gleich ganz, ganz viele tolle Sachen angesprochen. Und zwar, es gibt eben was, das heißt diese habitable Zone, wo sich die Wissenschaftler daraus konzentrieren. Und zwar, das ist die Zone, wo, wenn du da jetzt eine Erde hinstellst, es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben könnte. Weil wir wissen, flüssiges Wasser ist eins von den Grundvoraussetzungen für Leben, wie wir es kennen. Und dann brauchst du noch ein Kohlenstoffgerüst. Und wenn du jetzt aber im Universum dich umschaust, gibt es eigentlich ziemlich überall Kohlenstoff und es gibt auch überall Wasserstoff und Sauerstoff. Das macht ja Wasser, wenn du es zusammengibst als Eis. Und wenn du es dann schmilzt, dann kommst du zu flüssigem Wasser. Das heißt, die Voraussetzungen schauen schon ziemlich gut aus, dass es diese Grundvoraussetzung von Leben, also Wasser und Kohlenstoff, ziemlich überall gibt. Aber was du angesprochen hast, was natürlich super ist, ist, das ist natürlich nicht die einzige Lösung. Es ist die Lösung, die wir kennen, weil wir in diesem Abstand sind, wo es schön warm ist. Und diesen Abstand, diese habitable Zone, kann man sich so vorstellen, wie wenn da jetzt ein riesiges Lagerfeuer ist. Und bei einem gewissen Abstand vom Lagerfeuer ist es gerade gemütlich. Wenn du zu weit weg stehst, ist es zu kalt. Wenn du zu nahe dabei stehst, ist es zu heiß. Das heißt, die habitable Zone ist genau dieser Teil, wo es angenehm warm ist. Wenn das Feuer klein ist, musst du näher dabei stehen. Wenn das Feuer groß ist, weiter weg. Und so ist bei einem kleinen Stern, ist diese habitable Zone viel näher beim Stern. Und die meisten Sterne sind kleine, rote Sonnen. Und bei einem Stern wie unserer Sonne, einer gelben Sonne, die ein bisschen größer ist wie die kleinsten Sterne, die es gibt, ein bisschen kleiner wie die größten Sterne, die es gibt, also so in der Mitte, dann sind wir, die Erde, in dieser habitablen Zone. Yay, us, wir haben es geschafft, wir sind in der habitablen Zone, wir haben im Leben entwickelt hier. Und wenn der Stern größer ist, ist der Planet weiter weg, der diese Bedingungen zeigt. Aber die Frage, die du gesagt hast, naja, wie ist, wenn es anders ist, gell? Das ist natürlich super spannend, weil wir kennen ein Rezept für Leben, unseres. ist natürlich sehr gut, dass wir kennen, was das Rezept für Leben bei uns auf der Erde ist, also Kohlenstoff und Wasser, die Kombination. Aber wenn du weiter rausgehst, wird so kalt, dass dir alles Wasser einfriert. Das heißt, da kann es dann andere Flüssigkeiten geben. Und das ist zum Beispiel Methan oder Ethan auf diesem Mond, der um den Saturn kreist, den Titan. Da gibt es Meere und Seen, die nicht aus Wasser sind, sondern aus diesen Methanseen. Und da ist jetzt die Wissenschaft dabei zu sagen, okay, also wenn es jetzt nicht Wasser ist, sondern Methan, wie könnte es da eine Zelle zusammenkriegen? Wie könnte in der Zelle jetzt sowas wie DNA oder RNA entstehen, um eben den genetischen Code weiterzugeben, um eben auch immer komplexere Lebewesen zu machen? Und da ist die Wissenschaft, wie gesagt, wir brauchen viele neugierige Leute, also für den Fall, dass es gerade in der Wissenschaft oder in der Physik, in der Mathematik jetzt nicht so interessant ist in der Schule, denkt daran, wir brauchen ganz viele Leute, die uns helfen, jetzt die Mysterien des Universums rauszukriegen, wie es Leben da draußen geben könnte und wie wir es finden könnten, weil diese Fragen sind komplett offen. Und das Problem ist, wir wissen noch nicht genau, was wir brauchen, damit Leben sich entwickelt, weil es so schwierig ist, das im Labor zu machen. Weil stell dir einfach mal vor, du hast jetzt eine Wasserwanne, ja, sagen wir mal, Leben entwickelt sich im Wasser, das ist so die Idee. Und da tust du jetzt Kohlenstoff rein und noch ein paar andere Sachen, also ein paar Chemikalien zum Schauen, gut, das könnte jetzt DNA machen. Und dann wartest du. Wie lange wartest du? 10 Minuten? Eine Stunde? 10 Jahre? 100 Jahre? 100.000 Jahre? Bevor du die Temperatur vom Wasserbad veränderst oder was anders machst? Und dadurch wissen wir noch nicht, wie Leben entstanden ist und dadurch können wir auch noch nicht was anderes dazuschütten und schauen, ob Leben auch mit anderen Grundlagen entstehen könnte oder ganz anders werden könnte.
Was ich mich gerade gefragt habe, also Erde, Mars, Venus, Gesteinsplaneten, also sie haben eine Oberfläche, da könnte man drauf laufen, easy peasy lemon squeezy. Aber was ist mit Jupiter, Uranus und Neptun? Das sind jetzt Gasplaneten. Und die erste Frage ist, könnten wir irgendwie so eine Kamera da reinstecken, um zu schauen, wie die Oberfläche aussieht? Und zweite Frage, gibt es da eine Art von Oberfläche?
Das ist total spannend. Und zwar, wie du gesagt hast, diese Felsplaneten, die in der Nähe von der Sonne sind, weil die haben sich durch das Material gebildet, das jetzt nicht in der Nähe von der Sonne verdampft ist, Stein. Das heißt, die ersten 4 sind so Gesteinsplaneten. Und dann ab einer gewissen Distanz von der Sonne war es eben kühl genug, dass Gas und Eis nicht verdampft ist. Da sind die großen Gaseisplaneten entstanden. Und die sind komplett anders wie diese Felsplaneten. Und das ist eigentlich total spannend, weil wir wissen, dass sie größer sind, ja. Aber man kann sich das echt toll vorstellen, weil wenn man jetzt ein riesiges Wasserbad hätte, ja, kosmisches Wasserbad gibt's nicht, aber stellen wir uns mal vor, eine riesen Badewanne. Und dann würdest du die Erde reinwerfen, die Erde ist Stein, die wird sinken. Plopp, plopp, plopp. Wenn du jetzt aber den Saturn reinwerfen würdest, also den mit den riesig schönen reflektierenden Ringen, den hoffentlich die meisten schon mal gesehen haben, der wird schwimmen. Weil die mittlere Dichte, also wie dicht der ist, das ist mehr wie ein Korken. Das heißt, wenn man das herzeigen will, kann man so eine Vase mit Wasser füllen und einen Stein reinschmeißen und sagen, das ist die Erde und einen Korken reinschmeißen, hoffentlich einen kugelförmigen. Die andere sagt man dann, das ist jetzt der Saturn. Das heißt, diese Gasplaneten sind so anders wie unser Planet oder den Planet, den wir kennen. Weil da gibt's gar keine Oberfläche sozusagen, weil es ist einfach ein riesiger Gasball und je tiefer man da eindringt, desto dichter wird es. Das ist so ein bisschen wie wenn man tauchen geht. Wenn ein Taucher taucht, ist ja auch dann der Druck wird auf den Taucher immer mehr und mehr und mehr. Das heißt, man muss immer langsam runtertauchen und auch langsam wieder rauftauchen, dass man sich wieder an den Druck angleicht. Und bei diesen Gasplaneten ist es so, dass der Druck von dem Gas drüber, wenn man da jetzt einsinkt, das Gas darunter so komprimiert, so zusammendrückt, dass das Gas erst flüssig wird. Und dann, wenn du noch weiter einsinken würdest, wird es dann irgendwann mal fest. Einfach durch diesen Druck. Und das Problem mit dem Einsinken ist, dass alles, was wir da reinschicken können, auch zusammengedrückt wird. Und wenn du und ich oder ein Astronaut oder ein Kosmonaut jetzt da reinsinken würde, dann wird das Problem natürlich, dass auch unsere eigene, also das Gas, das wir jetzt atmen, Sauerstoff zum Beispiel, das wird auch verflüssigt werden. Und wir würden auch immer mehr und mehr zusammengedrückt werden. Das heißt, da kann man leider nicht landen. Wir können vielleicht mal so eine Probe reinschicken, Das ist schon in der Planung, aber das wird mehr oder weniger eigentlich so sein, wie wenn du durch einen Nebel fliegst. Weißt du, weil das Ganze eine dicke Gasatmosphäre ist, aber es wäre natürlich super zu schauen, wie die genau ausschaut. Das machen wir jetzt schon von außen. Da gibt es tolle Missionen. Und zurück zu deiner Frage von wegen Leben. Darum sind wir so viel interessierter an den Monden, die um diese Gasplaneten kreisen, weil die sind kleiner, da gibt es Felsen und die haben immer auch Wasser. Wie wir zuerst gesagt haben, diese Eismonde, weil die sind weiter draußen, das heißt, es ist so kalt, dass es eisig wird. Aber dadurch, dass es mehr als einen Mond gibt, der da um den Jupiter und auch mehr als einen Mond gibt es fast hunderte, die um Saturn kreisen und hunderte um Jupiter, das heißt, die ziehen aneinander. Und die ziehen nicht immer gleich. Das heißt, die verformen sich. Das ist genauso, wie man einen Brotteig zum Beispiel knetet. Wenn man da richtig viel knetet, dann wird er total heiß. Oder warm. Also heiß wird er nicht, warm wird er. Aber wenn du einen Mond knetest mit der Gravitation von anderen Monden, die da jetzt rumkommen, also immer ziehst und wieder zusammendrückst, dann wird es innen warm und das Eis wird verflüssigt. Und da kann es dann einen Ozean geben.
Also kannst du mir das dann so vorstellen, wir haben die Sonne, Jupiter kreist um die Sonne und die Monde kreisen um Jupiter rum und gleichzeitig kreisen also alle kreisen um Jupiter rum und deren Umlaufbahn beeinflusst dann die Umlaufbahn der anderen Monde.
Das ist genauso, wie wenn du dir vorstellst, du laufst, also es läuft ein Team von Leuten und die laufen da fröhlich vor sich hin und dann denkst du, ah, warte mal, ich muss jetzt gerade meinem Freund was sagen und du ihn schnell noch bei der Hand ziehen, damit ich ihm was sagen kann und zieh den und der läuft dann in den nächsten rein und der läuft in den nächsten rein oder der zieht den nächsten und dann sagt er, nein, nein, ich muss wieder weg und er läuft wieder und so kann man sich das vorstellen, der eine zieht, der andere schubst und da wird es dann bei einem Mond, der sich verformen kann, innen warm.
Das heißt, es können also theoretisch auf den ganzen Mond noch ganz viele andere Welten geben und wir müssen, das sind dann noch sehr viel, viel mehr Welten.
Ja, weil das so spannend ist, dass es gibt um die 100 Monde, ich meine, die werden dann immer kleiner, aber es gibt große Monde, einige große Monde um die verschiedenen Gasplaneten. Das heißt, es wird noch super spannend, was wir da finden werden.
Es sieht ja mit dem Klimawandel nicht so prickelnd aus. Und dann die Idee war ja, jo, ist okay, wir reisen einfach auf den Mars. Oder vielleicht auf einen anderen Planeten. So ein, vielleicht ein Exoplaneten, ein erdähnlicher Planet irgendwo in einem anderen Sonnensystem, beziehungsweise vielleicht sogar Universum, könnte aber ein bisschen weit weg sein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Zeit, in der wir unseren Planeten kaputt machen, technisch so auf dem Stand sind, dass wir auf einen anderen Planeten reisen könnten und da eine
Also
Kolonie aufbauen?
es gibt keinen Planeten B. Aber wo ich da immer die große Hoffnung habe, wenn wir jetzt die Technologie entwickeln, um zum Beispiel, sagen wir mal, den Mars zu terraformen, den Mars so zu machen, dass wir dort da atmen könnten und leben könnten, wenn wir die Technologie haben, die Technologie können wir doch dafür verwenden, unseren wunderschönen Planeten, unseren eigenen, die Erde wieder auf Vordermann zu bringen. Weil es ist nicht so, dass wir es nicht könnten. Wir müssen nur sagen, das ist jetzt das Wichtigste. Und mit den ganzen Sachen, die im Augenblick schiefgehen, mit den verschiedenen Wetterpattern und du siehst, alles wird ein bisschen extremer. Es heißt nicht, dass wir das nicht zurückdrehen können. Es heißt nur, dass wir jetzt einmal anfangen sollten, das wirklich ernst zu nehmen, um das zurückzudrehen. Und das Spannende in Astronomie ist, dass wir viel wissen, weil wir die anderen Planeten haben. Das heißt, dieser Treibhauseffekt, von dem wir jetzt immer reden mit dem CO2, dass der so wahnsinnig heiß werden kann, das wissen wir, weil wir uns die Venus angeschaut haben. Weil am Anfang war die Idee immer, oh, die Venus könnte ein wunderschöner Dschungelplanet sein, immer noch besser als die Erde, wir müssen unbedingt dorthin, das ist der Planet, wo wir hinwollen, die Venusianer sind ganz toll und da müssen wir unbedingt hin, da ist es super. Bis wir draufgekommen sind, wie wir uns dann die Venus richtig angeschaut haben, also wir Astronomen, Wissenschaftler, das war nicht ich, bis die draufgekommen sind, dass die Venus wahnsinnig heiß ist, total viel CO2 hat und dass es auf keinen Fall Lebensmöglichkeiten für uns gäbe und auch für keine anderen Lebewesen, soweit wir wissen. Das heißt, wir haben durch die Venus gelernt, dass wir aufpassen müssen, wie viel CO2 wir in unsere Atmosphäre reinschaufeln, weil es nicht so ein wunderschöner Dschungelplanet nachher wird, sondern es wird dann ungemütlich. Du kannst jetzt noch sagen, okay, wir könnten in unserem Planet, also von der Erde auf den Mars hoppen und dann vielleicht auf einen Mond von den anderen Gasplaneten. Aber das ist total schwierig, weil du müsstest erst den Mond irgendwie terraformen, also da irgendwie deine Atmosphäre draufkriegen. Und diese Monde und auch Mars, die haben nicht genug Masse, um so eine Luft wie bei uns zu halten. Das heißt, es wird wahnsinnig schwierig, sowas zu generieren. Das heißt, es wäre um einiges gescheiter, auf unserem Planeten richtig, richtig, richtig gut aufzupassen und den richtig, richtig gut zu behandeln, weil so einen tollen Planeten wie diesen wird es wahrscheinlich in unserer Umgebung nicht geben. Und wenn wir jetzt zum nächsten Stern gehen, weil da sagen auch Leute, oh, dann fliegen wir halt zum nächsten Stern, weil da finden wir einen Planeten, der um den kreist und der ist vielleicht besser wie unser. Good luck. Der nächste Stern ist wahnsinnig weit weg. Und zwar, wenn man sich das so vorstellt, wenn man alle Planeten, also bis raus zum Neptun, jetzt auf die Größe von einem Keks zusammenschrumpft, ja, unser Sonnensystem bis zum äußersten Planet, dann ist der nächste Stern im gleichen Skalierung circa 2 Fußballfelder weit weg. Wir versuchen jetzt zum Mars zu kommen, ja, vielleicht mit Leuten, sind wir noch nicht gewesen mit Leuten. Das heißt, es ist in diesem Keks, eine Mini-Distanz dauert schon 6 Monate. Das heißt, über diese Fußballfelder hinweg, jetzt zum nächsten Stern zu reisen, das sind Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das heißt, es ist wahrscheinlich um einiges gescheiter, auf unserem Planeten gescheit aufzupassen. Und da kann aber die Wissenschaft schon auch helfen, weil zum Beispiel, wenn du rausfliegst und jetzt Astronauten am Leben erhalten musst, ja, gibst du ihnen Wasser mit, gibst du ihnen Essen mit, die müssen perfektes Recycling machen. Weil im Weltall kannst du nicht irgendwo anders jetzt Essen herkriegen oder so. Das heißt, dieses perfekte Recycling, wie es unbedingt möglich ist, also das ist nötig für das Weltall, dieses perfekte Recycling könnten wir dann einfach auf der Erde auch anwenden. Heißt ja lange nicht, dass wir hier alles wegschmeißen müssen, wenn wir dann die Technologie haben, um alles zum Beispiel zu recyceln. Das heißt, ich glaube, wir haben eine große Chance mit technischen Möglichkeiten, mit der Wissenschaft, mit der Technologie. Und da gibt's auch ganz viele kluge Köpfe, die sich jetzt schon zusammensetzen. Ich sage immer klug, das ist eigentlich neugierig, ist viel, viel wichtiger. Also neugierige Köpfe, die einfach sagen, wie könnte man das jetzt machen? Versuchen wir mal das, versuchen wir mal das. Das heißt, ich glaube, wir haben eine Chance, weil die Neugierde hat uns als Menschheit schon ganz oft geholfen. Also ich bin ein Optimist, dass wir auch den Klimawandel schaffen, weil wir haben rausgekriegt, dass wir ihn machen. Das heißt, jetzt müssen wir nur zum nächsten Step übergeben und jetzt übergehen und jetzt schauen, wie wir ihn wieder unter Kontrolle bringen.
Wenn jetzt zum Beispiel der nächste Stern nicht so weit entfernt wäre und wenn wir da auf den Planeten kommen würden, in der habitablen Zone. Ich hatte es am Anfang ja schon ein bisschen so angesprochen, so kosmische Strahlung und so. Wenn wir jetzt technisch noch nicht auf dem, so auf der Erde sind wir ja geschützt. Auf der ISS wird schon noch ein bisschen kritischer. Und wenn wir so in einem Weltraumschiff weiter weg von unserem Planeten bewegen, wird es mit der kosmischen Strahlung ja noch viel, viel schlimmer. Erste Frage, was ist kosmische Strahlung? Zweite Frage, wie sieht es dann für uns aus mit der menschlichen Entwicklung?
Also was wichtig ist, ist, dass wir uns auf unserem Planeten entwickelt haben. Und auf unserem Planeten haben wir uns nicht um Strahlung wirklich kümmern müssen. Wir haben eine Ozonschicht, die sogar die UV-Strahlung, also die wirklich starke Strahlung, die unsere Zellen beeinflusst und zerstören kann. Da ist ja dann die Frage, was die bei dem bisschen von UV-Strahlung, das noch durchkommt, müssen wir die Sonnenschutz draufgeben, damit es jetzt nicht zum Beispiel Hautkrebs erzeugt. Was passiert jetzt, wenn wir uns in den Weltraum begeben? Wenn wir uns in den Weltraum begeben, ist auf einmal diese schützende Ozonschicht und das schützende Magnetfeld der Erde weg, das diese ganz hochenergetische Strahlung von uns abhaltet. Das ist natürlich jetzt so, dass dadurch, dass wir uns auf der Erde entwickelt haben, wo wir uns nicht um sowas haben kümmern müssen, also wo das kein Evolutionseinfluss war, wir sind wahnsinnig schlecht vorbereitet auf Umgebungen, wo das dann auf einmal der Fall ist. Weil dann wird es viele Mutationen geben, die jetzt nicht so besonders toll sind. Und in der Erdgeschichte war es ja total oft so, dass viele Mutationen, die es gegeben haben, nicht gewinnbringend waren. Und die sind ausgestorben. Es war dann nur eine oder zwei oder halt ein paar, die sich dann angepasst haben. Und aus diesen wenigen Nachkommen ist dann wieder eine große Population entstanden, mehr oder weniger. Ich würde sagen, als Menschheit möchte man das gern vermeiden, weil wenn du jetzt denkst, du hast jetzt 100 Leute auf dem Generationenschiff, dass nur zwei da dann durchkommen, ist vielleicht eine richtig schlechte Option. Und da gibt es, also auch in der Science Fiction, es gibt in der Wissenschaft natürlich auch schon erste Diskussionen, aber dadurch, dass wir noch keine Schiffe haben, die so weit fliegen können, sind die Diskussionen mehr auf die Reise zum Beispiel zum Mars beschränkt, weil du bist ja auch aus unserer schützenden Erdatmosphäre, vom Magnetfeld, vom Ozonschicht heraus. Und da ist die Frage, was machen wir? Und eine erste Option, die auf jeden Fall in der Wissenschaft und in der NASA und bei der ESA eben diskutiert wird, ist, dass du ältere Astronomen schickst. Die, die sich nicht mehr fortpflanzen wollen. Das heißt, dass du das Erbgut schützt oder dass, wenn es jüngere Leute sind, dass du zum Beispiel Zellen einfrieren kannst. Ja, bevor du gehst. Das geht's ja. Also, man, das wird ja alles, das ist alles Technologie, die vielleicht noch nicht ideal ist, aber die schon angefangen hat. Also diese Möglichkeiten gibt es schon. Aber diese Fragen sind groß, weil es öffnen sich da ganz ethische Fragen. Stell dir mal vor, Generationenschiff oder du gehst zum Mars und kriegst dort ein Kind. Gehen wir mal davon aus, es geht alles okay und es sind keine komischen Mutationen und alles ist okay. Der Mars hat ganz eine andere Gravitation wie hier auf der Erde. Das heißt, dein Herz muss viel weniger pumpen, weil da weniger Gravitation ist. Das heißt, das Herz muss gar nicht so stark sein wie bei uns auf der Erde, um den ganzen Blutkreislauf und alles zu erhalten. Das heißt, wenn diese Person, sagen wir mal, du hast ein Kind am Mars und du möchtest dann wieder zurück auf die Erde, oder sagen wir mal, das Enkelkind möchte zurück auf die Erde, dann hat sich die Evolution, schaut jetzt noch gleich aus wie wir, aber du kannst dir vorstellen, dass sich das Herz immer verkleinert hat, weil es ja nicht diese Funktion hat wie hier, also gegen diese wahnsinnige Gravitation im Vergleich auf der Erde anzukämpfen. Das heißt, wenn jemand vom Mars, der jetzt schon Generationen am Mars lebt, zurückkäme auf die Erde, dann wird es gar nicht gehen, weil das Herz nicht stark genug wäre zu pumpen. Und wenn du jetzt auf andere, kleinere Objekte gehst oder nur im Weltraum jetzt lebst, wo es ja eigentlich fast, wo es Microgravity gibt, also wo du ja durch die Gegend fliegen kannst. Da stellen sich die Frage, darfst du das? Darfst du sagen, okay, mein Enkel kann dann nie wieder auf die Erde zurückkommen, weil sich das Herz anders entwickelt hat? Und da ist natürlich die Frage, naja, du könntest die Leute dann hinschippen, okay, und dann auf die Erde, damit sie sich doch richtig entwickeln und dann nach 10 Jahren wieder zurück und so weiter. Aber die Fragen sind riesig. Und wie du gesagt hast, Generationenschiff, bei einem Generationenschiff wäre es ja noch viel schlimmer, weil die würden sich ja für die Microgravity, also für keine Gravitation, entwickeln. Und dann ist die Frage, dann gibt es diese Idee von diesen riesen Schiffen, die sich da drehen, damit sie eben so eine Zentrifugalkraft kriegen, also dass alles so nach außen geht, wo du dann so eine Gravitation mehr oder weniger, weil du so generierst durch die Bewegung des großen Schiffs. Und diese Fragen sind total ungelöst, weil wir ja noch die Möglichkeiten nicht haben, da hinzugehen. Aber eigentlich total spannend, weil du kannst ja aussuchen, ein One-Way-Ticket. Ja, ich muss sagen, ich als erwachsene Person, du als erwachsene Person, du kannst ja selbst sagen, okay, ich werde auf den Mars fliegen und dann weiß ich, dass mein Herz jetzt weniger stark wird und das akzeptiere ich, weil ich will für immer am Mars bleiben. Ja? Aber kannst du das wieder den Nachfolgen so schon sagen, also dass du denen eigentlich das alles vorwegnimmst? Und das sind ganz spannende Fragen mit Generationenschiffen, mit wie viele Leute würden da durchkommen durch die Mutationen, genau, was würde man akzeptieren? Und da, die Frage kann ich auch zurückgeben und sagen, was würdest du akzeptieren? Dass 50% der Besatzung nicht überlebt? Dass 25% nicht überlebt? Dass 90% der Besatzung nicht überlebt? Was in dieser Mutation mit der neuen Strahlung? Es ist total schwierig, da irgendwie Zahlen reinzukriegen und zu sagen, das ist akzeptabel oder das ist nicht akzeptabel.
Wenn 90% der Besatzung nicht überlebt und die dann auf diesen Exoplaneten ankommen sollten, gibt es auf diesem Exoplaneten schon Leben? Weil, falls es auf dem Exoplaneten schon Leben gibt, dann würde man denen den Lebensraum wegnehmen. Je nachdem, wie weit die entwickelt sind, könnten die dann Krieg mit dieser Besatzung anfangen oder die müssten dann die Besatzung dieses Planeten angreifen, dann würde es zu einer anderen Form von Kolonien kommen. Das ist supporte ich jetzt nicht so. Und auch wenn dann nur so ein kleiner Teil ankommen würde, müssten ja die Wahrscheinlichkeit, desto kleiner es wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Inzest. Und wenn es so wenig Leute sind, dann wird die Erblinge sowieso irgendwann aussterben, weil aufgrund der hohen Inzestrate ja dann sowieso keine fortpflanzungsfähigen Kinder mehr dann da wären. Und dann wäre die ganze Mission, also dann könnte man mir sagen, ja, es hat geklappt, aber wie lange können wir uns dann da am Leben erhalten? Das ist dann die andere Sache.
Und da gibt es eben total interessante Ideen, wie zum Beispiel, die werden in der Science Fiction ja natürlich schon verwendet. Da gab es ja dieses diesen Film Interstellar. Heißt der bei uns auch Interstellar?
Ich glaube
Das
schon.
ist, ja. Und zwar, die haben ja dann so eine Eibank mit, also so befruchtete Eizellen, so ganz, ganz, ganz viele. Das heißt, du brauchst nur einen Astronauten und du bringst dann einfach die ganz, ganz vielen Eizellen. Also das ist, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob das überhaupt gehen wird und wer passt auf die Kinder auf und was passiert dann. Aber das ist eine Idee, weißt du, dass du einfach das Material, das genetische Material nur mitnimmst und das richtig gut abschirmst, damit ihm nichts passiert, bis es halt dann auf dem anderen Planeten wäre. Und eine andere Sache, die eben auch spannend ist, ist, wir denken oft wie diese Kolonialzeit. Ja? Wir gehen eigentlich davon aus, wenn wir jetzt auf einen anderen Planeten kommen würden, wären wir wahrscheinlich die überlegene Zivilisation, weil wir ja zwischen den Sternen reisen können. Also es ist jetzt noch nicht, das ist in der Zukunft Zukunft. Und was wird dann passieren? Stimmt absolut. Ich glaube, das ist überhaupt eine ethische Frage, die wir uns stellen müssen. Wen würden wir schicken? Wie würde man das angehen? Was passiert, wenn da schon Leben dort ist? Also wie können wir mit denen in Harmonie leben? Aber eine Frage, die ganz oft nicht beleuchtet wird. Stell dir mal vor, du reist, sagen wir mal, ich reise jetzt nach Südafrika oder irgendwo anders hin, ja? Ich brauche sämtliche Impfungen, damit ich jetzt nicht dort krank werde. Jetzt stell dir mal vor, das ist ein anderer Planet. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Impfungen, weil wir haben überhaupt keine Idee, was es dort gibt an Viren, an Bakterien, an Zellen, die unseren Organismus angreifen würde. Und da ist es natürlich jetzt auch spannend, weil das heißt dann, dass du eigentlich für die ganze Zeit, die du dann dort lebst, in diesem riesigen Anzug rumgehen müsstest, wo nichts reinkommt, weil sobald dir da ein Virus entgegenkommt, den dein Immunsystem absolut nicht vorbereitet ist, ist es dann so, wenn du landest, musst du wahrscheinlich kein Mensch mit dir Krieg führen, sondern das ist dann so, da gibt es einen Film oder ein Buch, das heißt War of the Worlds, also das war so eine Radiosendung, wo mehr oder weniger alle dann sterben, die ganzen Alien Invaders, die kommen auf die Erde, die sterben dadurch, dass sie Bakterien sie umbringen. Also das heißt, die Leute laufen da immer die fröhlich weg und denken sie, und dann gehen die alle ein, alle die hochentwickelten Alien Invasions, weil die Bakterien und Viren auf der Erde das für uns geschafft haben. Und so ist es auch total interessant, diese Idee auszupacken, wenn wir auf einem Planeten landen würden, wo es schon Leben gibt. Das wäre wahrscheinlich echt nicht so gut. Und das heißt, du hast dann aber doch den Konflikt vermieden, weil du willst dir dann einen Planeten aussuchen, wo es kein Leben gibt. Und wenn du einen gefunden hast, wo es kein Leben gibt, das dich angreifen könnte als Viren und Bakterien, dann hast du auch weniger Konfliktpotenzial mit dem Gestein, das dort umliegt. Und da kannst du vielleicht dann besser leben.
Sieht also nicht so prickelnd für uns aus.
Schon, es sieht schon prickelnd aus, aber du musst ganz viele verschiedene Sachen mit reinnehmen. Und der Vorteil hier, weil du gerade kolonial, wenn ich dir so angesprochen hast, der Vorteil hier, dass wir diesen ganzen Konflikt mit einem anderen Leben auf diesem Planeten schön umgeben, weil wir ja wissen, dass es für uns schlecht wäre, auf einem Planeten zu landen, wo es schon Leben gibt. Drum kann man gleich die friedliche Lösung machen und die da ganz allein lassen. Und wir suchen uns was aus, wo es noch kein Leben gibt. Also,
Aber dann,
gute Lösung.
Dann wäre ja die Frage, warum gibt es auf diesem Planeten noch kein Leben? Dann muss es ja an diesem Planeten irgendetwas geben, was der Grund ist. Und dann sollten wir da vielleicht sogar ein bisschen vorsichtiger sein, weil vielleicht ist da irgendwas in der Atmosphäre drin, die einen nicht direkt umbringt, aber im späteren Zeitpunkt. Und davor gab es schon Leben da. Weil
das ist neuer Super Science Fiction. Siehst, neuer Super Science Fiction Film. Aber es kann auch leicht sein, dadurch, dass wir nicht wissen, was du genau brauchst, um Leben zu starten. Da kommen wir wieder zu der Anfangsfrage zurück. Weißt du, wie wissen wir, wie wir jetzt Leben machen und im Labor geht es eben so schlecht? Da ist jetzt die Frage, es kann leicht sein, dass es irgendeine Key Ingredient auf diesem Planeten nicht gibt, um Leben zu machen, zu beginnen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht ein tolles Lebensgebiet wäre, wenn du hingehst. Und wir brauchen uns ja nicht anfangen zu entwickeln. Wir sind ja schon fertig. Also fertig, wir entwickeln uns noch weiter, aber uns gibt es ja schon. Das heißt, nur weil es dort kein Leben gibt. Ich stimme dir zu, es kann auch sein, dass da irgendwas gibt, das Leben eben unmöglich macht. Nur vielleicht macht es den Beginn von Leben unmöglich. Aber vielleicht sind wir dann einfach ein Organismus, den, was immer da jetzt dort ist, dass das Leben, das Beginn des Lebens gestoppt hat, das uns eigentlich überhaupt nichts ausmacht. Oder wir entwickeln eine Technologie, das sind wir bei der Entwicklung, wo du vorher gesagt hast, wir können das technologisch schon langsam machen. Wir schaffen irgendetwas, dass dieses Gas, sagen wir mal so, es wäre ein Gas in der Atmosphäre oder irgendwas anderes, das neutralisiert. Das sind ganz spannende Fragen. Keine Ahnung. Wir brauchen Leute, die neugierig sind und uns helfen, das Ganze irgendwie anzugehen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, das Universum expandiert ja die ganze Zeit und es wird doch immer schneller. Aber jetzt die Frage, was ist denn da am Anfang des Universums? Also, was ist da hinten, da wo es expandiert? Was kann man sich da vorstellen? Wie sieht das da aus?
Also die Ausbreitung, die Ausdehnung des Universums ist eigentlich ein wahnsinnig spannendes Konzept. Das wurde dadurch entdeckt, also Hubble hat sich da alle Galaxien, wir sind eine Galaxie, unsere Milchstraße, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere. Und der hat sich die alle angeschaut und gesehen, dass im Mittel sich alle von uns wegbewegen. Es gibt ein paar, die mit uns reisen, unsere lokale Gruppe, aber alle anderen mehr oder weniger im Mittel bewegen sich von uns weg. Naja, wenn du aber weißt, dass sich alles von uns wegbewegt, kannst du sagen, naja, wenn das jetzt immer so war, dann kannst du dir ausrechnen, dass es früher immer dichter war. Ja, weil wenn sich jetzt jeder von dir wegbewegt, kannst du zurückrechnen, wann alle auf einem Punkt gewesen sein müssen oder alle zusammen gewesen sein müssen. Und das hat er eben gemacht. Und dadurch ist rausgekommen, dass vor 13,78, also circa 13,8 Milliarden Jahren, Milliarden, also riesige Zahlen, alles an einem Punkt gewesen sein muss. Einfach nur, wenn du zurückrechnest. Also wie, wenn du Freunde hast, jeder läuft jetzt in eine andere Richtung von dir weg. Und wenn du weißt, wie schnell die sind, kannst du sagen, wann die alle bei dir waren, also mit dir auf einem Haufen waren. Und so können wir das in der Galaxie genauso machen. Also im Universum machen, die Galaxien zurückrechnen, wenn die alle ganz, ganz eng beieinander sein haben müssen. Das war vor 13,8 Jahren. Und wenn das alles so eng und so dicht wird und alle Materie in einem Punkt war, dann hat man das jetzt Big Bang oder Urknall genannt. Das heißt, an diesem Punkt hat sich dann alles voneinander wegzubewegen begonnen, mehr oder weniger. Also das kann man durch diese Ausdehnung zurückrechnen, wann das gewesen sein muss, vor circa 13,8 Milliarden Jahren. Und so sind wir drauf gekommen, dass unser Universum in einem Big Bang in einem Urknall entstanden ist. Da ist natürlich das Problem, dass Urknall so klingt, wie wenn es da Explosion gab. Was besser ist als Vorstellung, ist, wenn du dir jetzt ein Rosinenbrötchenteig vorstellst, was jetzt nicht so toll klingt, aber wo, wenn der Teig aufgeht, alle Rosinen sich von allen anderen Rosinen ja wegbewegen. Und so war mehr dieser Urknall auch. Das heißt, alles war beieinander und hat sich dann alles voneinander wegbewegt. Und es hat damals, und da wird es jetzt ganz komisch, es hat damals nichts gegeben, in das der Urknall sich ausdehnen hätte können, weil der Urknall, der hat Zeit und Raum, damit hat Zeit und Raum überhaupt erst begonnen. Das heißt, es ist dann die lustige Frage, ist, was war davor? Wenn es jetzt keine Zeit gibt, gibt es ein davor. Und dann denkst du, na ja, aber wir wissen, es gibt immer einen davor. Und da kamen wir irgendwann an die Grenzen unserer Vorstellungskraft, also um das mehr oder weniger auf was umzumünzen, was wir kennen, damit es familiärer, damit es besser klingt, oder damit es besser verständlich wird. Und da ist dieser Urknall eigentlich total spannend, weil wir wissen, dass es am Anfang eine ganz dicke, heiße Suppe aus ganz verschiedenen Urteilchen gewesen sein muss. Da hat es nicht einmal Atome gegeben. Da war alles so eine ganz heiße, dichte Suppe. Und dann hat sich aus irgendeinem Grund ausgedehnt. Und da ist eine große Frage, was Quantenmechanik, was anderes, was einfach nur Zufall, dass sie einfach voneinander so weit auseinandergekommen sind, dass sie sich zum Ausdehnen angefangen haben. Da gibt es ganz viele tolle Ideen. Und so ist unser Universum entstanden.
Und damit natürlich auch die ganzen Exoplaneten und der Planet, auf dem wir heute leben dürfen. Ah, ich bin so gehypt. Danke, dass du mir meine ganzen Fragen beantwortet hast. Ich fühle mich jetzt auf der einen Seite sehr viel besser, weil ich sehr viel Neues weiß, aber auf der anderen Seite will ich noch sehr viel mehr erfahren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin ehrlich. Lisa, möchtest du noch was sagen am Ende?
Ich wollte nur sagen, wir brauchen ganz viele neugierige Köpfe. Das heißt, sollte euch irgendwas von dem interessieren. Ich weiß, manchmal kann Mathematik und Physik vielleicht ein bisschen langweilig sein in der Schule, aber ihr lernt damit die Grundlagen, um die Geheimnisse des Universums zu verstehen. Und wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können, weil, wie wir gesehen haben jetzt in dem Podcast, wir haben noch so viele unbeantwortete Fragen.
Bye, Leute.
Bye!
Salon 5. Geld, Macht und Leben.